Jesus, ich bin so froh, dass du in Herrlichkeit thronst über allem. Hast den Schlüssel des Todes und der Hölle. Du bist der Allmächtige. Und wir dürfen deine Töchter und Söhne sein. Des allmächtigen Gottes. Vielen Dank, dass das so ist. Und danke, dass du uns auf dieser Welt nicht allein lässt. Du schenkst uns die Möglichkeit, Gottesdienste zu feiern, wo du uns zusprichst, wo du uns dein Wort sagst, wo du uns etwas von deiner Majestät spüren lässt. Danke, dass sie jetzt bei den Kindern, bei den Jugendlichen ist und bei uns auch hier. Danke für deinen Segen. Amen. Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich finde es toll, wenn ich hier vorne stehen darf und in überwiegend freudige Gesichter schauen darf. Ob ihr jetzt euch auf die Predigt freut oder auf nachher eine Tasse Kaffee, ich deute mal auf mich. Es tut mir ja auch gut. Normalerweise befassen wir uns hier mit den richtigen Dingen. Heute befassen wir uns mal mit den falschen Dingen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, falsche Gedanken, wie wir sie zum Schweigen bringen können. Der Hintergrund dieser Predigt ist zunächst mal die Tatsache, dass es, also wenn ich das richtig beurteile, keinen unter uns gibt, dem nicht immer irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahme. Oder hat von euch jemand keine Gedanken im Kopf so gerade? Okay. Also, dann könnte ich eigentlich Amen sagen, weil das wäre ja eigentlich nicht der Rede wert. Ja. Ist ja normal. Bei jedem Menschen gehen Gedanken durch den Kopf, das gehört zu unserem Menschsein. Das heißt, wir brauchen eine weitere Frage dazu und das ist die, wer von euch hat hin und wieder mal mit Gedanken zu kämpfen, die er gar nicht denken wollte? Yeah. Ja, das sind so diese negativen, diese bösen Gedanken über andere Menschen oder Situationen. Also zum Beispiel dieser, ich nenne den mal leicht energische Gedanke an dem Autofahrer vor dir, der denkt, es ist Sonntagnachmittag und eigentlich ist es doch Montagmorgen und du bist spät dran. Oder die nicht ganz so liebevollen Gedanken über einen Menschen, dem du gerade etwas erklärst, und er will es einfach nicht oder vielleicht kann er es auch gar nicht verstehen. Ach, Mann. Oder auch die Gedanken, die dazu geeignet sind, uns vielleicht selbst zu verdammen. Vielleicht, weil du gerade wieder mal über deine eigenen Schwächen gestolpert bist. Oder weil du was getan oder gesagt hast, das du vielleicht besser nicht getan oder gesagt hättest. Also ich glaube, wir haben hin und wieder mit solchen und ähnlichen Gedanken zu kämpfen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Aber nicht um unsere Selbstverdammnis noch ein bisschen zu verstärken, darum soll es nicht gehen, sondern damit für alle klar wird, es ist zunächst einmal in Ordnung, dass sich solche Gedanken bei dir tummeln. Es ist normal, dass es in deinem Kopf nicht nur deine eigenen Gedanken rum sich bewegen oder die Gedanken des Heiligen Geistes, sondern es gehört auch zu deiner Lebenserfahrung, dass der Teufel versucht, sich deiner Gedankenwelt zu bemächtigen. Und deshalb bist du kein schlechter Mensch. Ja? Und wenn du nach links und rechts guckst, oh, schlechter als mein Sitznachbar vielleicht sogar, nein. Es ist normal. Wir müssen nur richtig damit umgehen. Darum geht's. Ja? Sogar in der Bibel lesen wir davon, dass Satan versucht hat, mit Menschen zu reden. Er hat sogar mit Jesus versucht. Und das nicht mit dem Ziel, so ein paar liebevolle Worte mit Jesus zu wechseln. Ganz im Gegenteil. Er wollte Jesus mit diesem Gespräch so beeinflussen, dass der von seinem Weg abkommt. Dass er seine Berufung wegwirft, sozusagen. Und das Gleiche hat der Feind, der Teufel, auch heute noch vor. Er möchte dich durch falsche Gedanken, durch Lebenslügen, durch kleine Unwahrheiten aufs Glatteis führen. Er möchte, dass du von deinem Weg abkommst, damit die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, scheitert. Und das gilt es zu verhindern. Und deshalb habe ich mir gedacht, beschäftigen wir uns mal mit diesem Thema. Und wir fangen natürlich von vorne an, ganz klar. Von vorne an, das heißt 1. Mose 3. Da gibt es so eine teuflische Schlange. Und die hat mit Eva gesprochen. Und eine der Taktiken des Feindes ist ja, dass er Worte einfach herumdreht. Oder dass er ihnen einen anderen Sinn gibt. Sie klingen dann in unseren Ohren etwas anders, vielleicht manchmal sogar besser. Auf was ich in diesem Fall eingehen möchte, das ist eine Floskel, die er wirklich sehr gerne gebraucht. Jeder von uns hat die schon einmal gehört. Vor allem, wenn es darum ging, etwas umzusetzen, was mit Gehorsam Gott gegenüber zusammenhängt. Vielleicht hast du manchmal so eine Stimme in deinem Kopf vernommen, die dich fragt, denkst du wirklich, dass Gott das so gesagt hat? Oder glaubst du wirklich, dass Gott das für deine Situation so gedacht hat? Oder könnte es nicht auch anders sein? Sollte Gott gesagt haben? Das ist eine der am meisten gebrauchten Methoden Satans. Diese Frage, sollte Gott das wirklich so gesagt haben? Oder meint er es nicht völlig anders? Oh, ich glaube, das hast du völlig falsch verstanden. Und das ist keine neue Taktik des Feindes, überhaupt nicht. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Heilung. Es gibt atemberaubende Berichte über Heilungen in der ganzen Welt. Und da spreche ich von jetzt, also dieser Zeit. Spannenderweise geschehen ganz viele in Afrika und Südamerika, viel mehr als in Europa, aber das ist ein ganz anderes Thema. Okay, Gott heilt Menschen. Tausende, Abertausende. Und Gott will das auch. Also wenn ich die Heilige Schrift richtig verstehe, von 1. Mose bis Offenbarung, Gott will das, ja? Ist ganz klar. Aber jetzt beschäftigst du dich gerade mit diesem Thema und dann stirbt in deinem Umfeld oder erweiterten Umfeld eine Mutter von zwei Kindern im Kindergartenalter. An einer Krankheit. Und schon ist der Teufel auf dem Plan. Er spielt mit deinen Gedanken. Glaubst du wirklich, dass Gott gesagt hat, dass er heilen will? Oder macht er bei manchen nicht vielleicht eine Ausnahme? Wo doch jetzt diese Mutter da gestorben ist? Sind das wirklich neue Taktiken des Feindes, die er da anwendet? Nein, es ist keine neue. Es ist eine uralte Taktik, die schon im 1. Buch Mose zu sehen ist. Seit dieser Zeit fragt er die Menschen andauernd, glaubst du wirklich, dass du gerade richtig gehört hast? Hat Gott dir das so wirklich gesagt? Deshalb ist es wichtig, dass wir aufmerksam darauf achten, was die eigene Gedankenwelt so durchstreift. Lesen wir mal diese Stelle aus 1. Mose 3, die Verse 1 bis 5. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Das heißt, Eva hat der Schlange mit einer Wahrheit geantwortet, auch wenn sie ein bisschen erweitert hat. Ja. Sie sagte, dass auch eine Berührung der Früchte zum Tod führen würde. Das hatte Gott so nicht gesagt. Aber es könnte ja sein, dass der Adam ein bisschen übervorsichtig war und hat die Wahrheit so ein bisschen beim Weitererzählen erweitert, damit kein Tod aus Versehen eintritt oder so. Also Eva, berühre sie nicht. Oder so, ja, könnte sein. Aber das hat Satan, diese Schlange, nicht befriedigt. Weshalb er dranbleibt und sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also manchmal ist es nicht allein das Wiederholen einer Wahrheit, auch einer biblischen Wahrheit, die den Feind zum Schweigen bringt. Sondern es ist vielmehr die Wiederholung einer biblischen Wahrheit und das Beharren auf diesem Standpunkt. Genau das verhindert, dass der Feind die Wahrheit dann verdrehen kann. Manche denken ja, das genügt. Ja, Jesus hat doch damals dem Feind auch nur ein Bibelwort an den Kopf geschmissen und dann hat es schon ausgereicht, frei nach dem Motto, oh, dieser Mensch glaubt an eine biblische Wahrheit, ja, dann kann ich ja gehen. Nein, so ist der Feind nicht. Er sagt nicht, oh, du glaubst ja, oh, dann habe ich keine Chance, ich gehe. Nein, er sagt vielmehr, oh, du zitierst eine biblische Wahrheit. Dann will ich doch mal sehen, ob du sie auch richtig verstanden hast. Und wenn du sie richtig verstanden hast, dann lass uns mal darüber reden. Ich habe gehört, was du gesagt hast, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen anders verstehen. Wie oft hast du dir diese Frage schon gestellt? Gott, habe ich wirklich richtig gehört? Oder habe ich dich vielleicht doch missverstanden? Das ist eine wichtige Frage und die musst du beantworten. Und zwar, bevor der Feind seine Rückfragen dazu stellen kann. Wenn du zum Beispiel mit einer persönlichen Wahrheit zu tun hast. Also ein Wort, das Gott ganz speziell dir für dein Leben gegeben hat. Dann ist es wichtig, dass du zu dem Punkt kommst, an dem du weißt, ja, das gilt für mich und es wird sich auch genau so erfüllen, weil Gott es gesagt hat und sein Wort es bestätigt hat. Ein Schlüssel, um zu diesem Standpunkt zu kommen, ist das Gebet. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich zum Pastor ordiniert worden bin. Bei meiner Einsegnung erhielt ich einen Bibelvers aus Hebräer 13, 5 und dort steht, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Wow, das ist eine grandiose biblische Wahrheit. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Es hat mich viele Jahre begleitet, wurde auch gar nicht so richtig in Frage gestellt, diese Worte, bis zu dem Moment, als ich von Gott im Jahr 2015 den Auftrag bekommen habe, den Dienst HWZ Ministries zu gründen. Also das war ein Gemeinde-Coaching-Dienst oder man könnte auch Gemeindeberatung sagen. Die Gründung des Dienstes, das war nicht so das Problem, man kann die organisatorischen Dinge regeln und Gott hat mich ja nicht verlassen. Wenn du aber von Gott einen Auftrag bekommst, etwas zu tun und sich danach circa 20 Monate überhaupt kein Erfolg einstellt, sodass du existenziell an den Abgrund kommst, dass du deinen Unterhalt nicht mehr bestreiten kannst, ich sage euch was, dann kommt Leben in so ein Bibelwort. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Da kam Satan mehr als einmal und hat mich gefragt, oh, bist du wirklich sicher, dass Gott dir dieses Wort zugesagt hat? Denkst du echt, er wird dir für diesen Monat wieder deine Miete geben? Wirklich? Glaubst du, dass das so weit geht, dass er dir monatlich so viel Geld geben wird, dass du deinen Unterhalt bestreiten kannst? Oh, das geht doch sicher schief. In so einer Situation können die solche Gedanken ganz schön fertig machen. Aber ich habe weiter gebetet für meinen Unterhalt, bis eines Tages ich so ein, ja, wie kann man das sagen, ein Ja, ein deutliches Ja verspürt habe. Ab dem Moment war mir klar, Gott wird mich versorgen, ganz egal, wie meine Situation gerade aussieht. Er wird mich nicht verlassen und nicht von mir weichen. Es ist keine Frage, ob er mich versorgen wird, sondern wann er mich versorgen wird, wann er mir die jeweiligen Mittel geben wird, um meine Verbindlichkeiten zu begleichen. Und ab diesem Moment habe ich tatsächlich aufgehört, für meinen Unterhalt zu bitten. Ich habe ihm dafür gedankt, dass ich ihn bekommen werde, weil das war ja das Versprechen. Hin und wieder habe ich Gott natürlich auch um einen bestimmten Tag gebeten, wo ich gesagt habe, also wäre schon super, wenn es an dem Tag kommen würde, das wäre schon ganz, ganz toll. Es hat sich was verändert. Und dennoch waren diese Stimmen im Kopf immer noch vorhanden. Also Hans-Werner, jetzt ist schon der 26. September und du musst noch deine Kaltmiete bezahlen. Eigentlich solltest du sie doch am 1. September schon bezahlt haben. Darum hattest du doch gebeten, nicht? Glaubst du wirklich, dass du das Geld diese Woche noch bekommen wirst? Hey, am Samstag ist der 1. Oktober. Das hast du sicher missverstanden. Nein, habe ich nicht. Ja, die Situation sieht so aus, als würde ich dieses Mal mit der Miete auf die Nase fallen, sieht so aus. Aber ich werde mir von meiner Situation nicht vorschreiben lassen, was ich glauben und denken soll. Ich weiß tief in meinem Herzen, Gott wird mich nicht verlassen und nicht von mir weichen. Er wird meine Miete bezahlen. Also diese Art von Reaktion, das ist so ein Standpunkt, der nicht nur eine Wahrheit wiederholt, sondern bei dem die Worte Gottes zur sicheren Gewissheit geworden sind, die sich nicht mehr in Frage stellen lässt. Ich muss zugeben, das kam nicht von heute auf morgen. Also nicht, dass ihr denkt, oh, ich habe eine Bibelstelle gelesen und dann war das sofort alles klar und ich habe da so reagieren können. Nein, das hat auch wachsen müssen. Aber was ich dabei festgestellt habe, das ist dies, du kannst Gott wirklich um alles bitten. Und du kannst das anhaltend tun, solange du es immer mit Danksagung in deinem Herzen tust. Wirklich ganz so, wie es in Philipper 4, 6 und 7 geschrieben steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Du kannst Gott also wirklich um alles bitten und das sogar jeden Tag aufs Neue. Sei aber aufmerksam, dass du diesen Augenblick nicht verpasst, an dem du in deinem Inneren was wahrnehmen kannst, was sich wie so ein Ja Gottes anfühlt. Wo Gott dir zuflüstert, ja, mein Kind, ich habe dich gehört und ich werde dein Gebet erhören. Das ist der Moment, wo du aufhören kannst zu bitten. Das ist dieser Moment, wo ein Standpunkt entsteht, auf dem du dich immer wieder stellen kannst. Auch wenn die Lebenssituation noch nicht das zeigt, was Gott dir versprochen hat. Und der Feind anmarschiert, um dich vom Weg abzubringen. Na, habe ich es dir nicht gesagt, dass es nicht klappen wird. Gott wird dich nicht versorgen. Schau doch dein Leben an, wie es gerade ist. Alles hoffnungslos. Nein. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich versorgen wird. Und das gilt in jeder Situation. Übrigens, um die eben erwähnte Situation aufzulösen, das war im Jahr 2016 und einen Tag später, am 27. September, haben wir eine private Überweisung erhalten, wie aus heiterem Himmel, und wir konnten die Miete noch im aktuellen Monat bezahlen. Halleluja. Gott hatte Wort gehalten. Hat zwar gedauert. Ich denke, ach Gott, weißt du, du hast wirklich einen großen Fehler. Kommst einfach nicht zu früh. Aber okay. Ich habe mich immer wieder mal gefragt, warum Paulus in diesen Sätzen im Philipperbrief von einem Frieden spricht, wo es doch eigentlich um Fürbitte geht und um Gebet geht. Antwort: Wenn du dieses feine, dieses leise Ja Gottes einmal gehört hast, dann wirst du wissen, warum Paulus hier von einem wundervollen Frieden spricht. Unsere existenziell so sehr bedrohliche Lage im Jahr 2016, die hat uns immer wieder beschäftigt und es hat Zweifel und Fragen des Feindes auf den Plan gerufen. Aber dieser Friede im Herzen, der alle Vernunft übersteigt, allen Verstand, der hat mich immer wieder weitergehen lassen, egal ob die Zeichen vor ihnen gestanden haben. Aber wie gesagt, dieses Verhalten kam nicht von heute auf morgen. Das müssen wir trainieren, damit umgehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich im Dezember 2010 das erste Bibelwort von Gott bekommen habe, das so darauf hingewiesen hat, ich werde irgendwann mal so einen Dienst gründen. Im Jahr 2011 folgten dann weitere Worte von Gott, von ganz verschiedenen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen. Und auf diese Worte hin geschah dann nichts. Nichts. Im Jahr 2013 habe ich dann, oder haben wir dann hierher nach Günzburg gewechselt, in die technische Betriebsleitung einer Textilstickerei. Das ist jetzt nicht so richtig ein geistlicher Dienst. 10 Monate später wurde ich arbeitslos, weil die Stickerei wirtschaftlich schwächelte. Da gab es dann betriebsbedingte Entlassungen. Dann war ich 16 Monate arbeitslos, bevor ich dann diesen Dienst gegründet habe. Und dann hatte ich auch 20 Monate danach, das war schon 2017, immer noch extrem wenige Anfragen, Termine, Vorträge oder ähnliches. Warum sage ich das? Nicht, damit ihr jetzt hinsteht und sagt, oh, ist das ein armer Kerl und dem ging es ja so schlimm in seinem ganzen Leben. Nein, bitte, bitte nicht. Vorhin hat der Elmar ja dieses Wort gesagt. Warum hat er das erlebt? Damit die Herrlichkeit Gottes deutlich wird. Ich sage das, damit du nicht mutlos wirst, wenn du vielleicht noch nicht an dem Punkt angekommen bist, wo du hinstehen kannst, wie damals in der Reformation Martin Luther, hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ja. Es dauert seine Zeit, bis man solche Sätze sagen kann, bis man so einen Standpunkt einnehmen kann. Aber wenn du dranbleibst, wird es Gewissheit werden. Gottes Wort ist wahr und wird sich erfüllen. Schauen wir uns eine weitere Taktik des Feindes an, mit der er versucht, deine Gedanken zu beeinflussen, um dich vom richtigen Weg abzubringen. Dazu lese ich einen Text aus Matthäus-Evangelium, Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Daraufhin führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm dienen allein. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Weißt du, was die nächste Taktik des Satans ist? Er möchte, dass du deinen eigenen Bedürfnissen begegnest. Jetzt denken manche, wie? Ja, deinen eigenen Bedürfnissen begegnest. Aber das ist auch gar kein Problem. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Gott hat sie uns geschenkt. Bedürfnisse an sich sind wirklich gut. Das Problem ist, dass bei dem Streben danach, die eigenen Bedürfnisse zu stillen, die Möglichkeit besteht, dass du den Fokus auf die wirklichen Bedürfnisse des Lebens verlierst. Der Teufel hatte mitbekommen, Jesus hat 40 Tage gefastet. Der war hungrig. Ganz klar. Ich habe selber auch schon ein paar Mal 40 Tage gefastet. Wenn du da Wasserfasten machst, ey, da bist du hungrig. Ganz bestimmt. Und er hat ihn darauf angesprochen. Bist du hungrig? Jesus, dann mach dir doch ein paar Brote. Ja, das wäre die vordergründige Stillung seines Bedürfnisses gewesen. Aber Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Natürlich hat Jesus Hunger gehabt, körperlichen Hunger, natürlich. Aber das war nicht sein eigentliches Bedürfnis. Sein eigentliches Bedürfnis war sein geistlicher Hunger. Und der kann nicht von Menschen, sondern nur von Gott befriedigt werden. Wenn ich dann an meine Jugendzeit denke, ich war tatsächlich mal jung, so ab dem 16. Lebensjahr, damals war es regelmäßig so, keine Ahnung, warum das so war, aber am Ende des Geldes war immer noch so viel Monat übrig, so rum war es, ja. Wo doch eigentlich am Ende des Monats immer noch Geld übrig sein sollte, aber bei mir war es immer umgekehrt. Warum war das so? Ich war auf der Suche nach Befriedigung in meinem Leben. Meine Bedürfnisse sollten mit menschlichen Dingen befriedigt werden. Kino gehen, ein Auto kaufen, essen gehen, Disco, was weiß ich. Ich sag's gleich, das Problem wurde damit nicht aus der Welt geschafft. Warum? Weil es gar nicht das Problem war. Das war ein völlig anderes. Also in meinem Fall, ich bin in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. In unserem Haus, da herrschte immer die Angst davor, dass unsere vorhandenen Mittel nicht ausreichen könnten. Dass wir unsere menschlichen Bedürfnisse nicht stillen können. Also immer diese Angst, ob es wohl für die nächste Zeit reichen wird, ob wir wohl alles bezahlen können. Und die gesetzliche Frömmigkeit, die mir damals in der christlichen Gemeinde begegnet ist, die hat mir auch nicht geholfen. Bei dieser Frömmigkeit, da kam es darauf an, es kam nicht darauf an, ich muss es so rum sagen, eine liebevolle Beziehung zu einem Gott aufzubauen, der mich liebt, der mich versorgt. Sondern es war wichtig, in der Schrift nach Regeln und Vorschriften zu suchen und die auch einzuhalten. Du trägst das, du lässt das, du tust das, aber bloß das nicht und so. Und da entstand ein Vakuum, eine Leere. Und die konnte mit nichts in dieser Welt gefüllt werden. Was fehlte? Eine Beziehung zu Gott, der dich liebt und versorgt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und dieses Wort besteht nicht in erster Linie aus Geboten und Gesetzen, sondern es besteht aus der Zusage, dass du geliebt bist. Dass sich dein Gott niemals im Stich lassen wird, egal wie dein Leben aussehen mag. Das war der Punkt, den ich im weiteren Verlauf meines Lebens lernen musste. Nicht zu versuchen, meine Bedürfnisse auf welche Art auch immer selbst zu befriedigen, sondern meinem Vater im Himmel zu vertrauen, dass er mich versorgen wird mit allem, was ich zum Leben brauche. Und das hat er mich vor allem dadurch gelehrt, dass er mir die Möglichkeit genommen hat, meine Bedürfnisse selbst stillen zu können. Zum Beispiel durch eine Arbeit. Natürlich nicht, ohne dass er mir auch oftmals auf eine eher überraschende Weise gezeigt hätte, ich kann für alles sorgen. Was du körperlich brauchst, was du geistlich brauchst, ich gebe dir alles, was du brauchst. So, und wenn du dich jetzt langsam fragst, wann sagt er mich jetzt endlich, wie ich die falschen Gedanken so zum Schweigen bringen kann? Naja, eigentlich, indem ich dir erzähle, was Gott in meinem Leben so getan hat. Und wenn du bereit bist, zu glauben, dass Gott das auch in deinem Leben tun kann, das ist die Quintessenz, dann wird das alle falschen Gedanken entlarven und zum Schweigen bringen. Richtige, echte Gedanken werden die falschen, unechten Gedanken zum Schweigen bringen. Ist die Frage, was du für ein Bild von Gott hast. Und jetzt noch eine dritte Taktik und letzte, des Teufels. Er versucht, dass wir Gottes Natur hinterfragen. Wenn es ihm nicht gelungen ist, dir die Worte im Mund herumzudrehen, also sollte Gott gesagt haben, wenn du zum Beispiel geantwortet hast, ja, Gott hat gesagt, ich bin mir da ganz sicher und davon wird mich nichts abbringen, wenn du so hartnäckig bist, wird er versuchen, dich dazu anzustiften, Gott zu testen. Dich dazu bringen, Gott auf die Probe zu stellen. So wie bei Jesus. Ach komm, Jesus, spring doch mal von der Tempelmauer. Kannst du doch machen. Guck mal, ob Gott dich auffangen wird. Ah, hat's versprochen, aber schauen wir mal, ob er es auch wirklich macht. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Hast du schon mal erlebt, dass du in einer Situation warst, die aus deiner Sicht nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise erledigt werden kann. Wo du genau wusstest, das geht nur so. Das geht nur so. Und dann kam alles völlig anders. Also in meinem Leben ist das in den letzten Jahren einige Male vorgekommen. Und manchmal habe ich dann zu Gott gesagt, also weißt du, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann könnte ich auch rechtzeitig meine Miete bezahlen, oder? Oder wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hätte ich nicht den erfolglosesten Coaching-Dienst aller Zeiten. Ich meine, da kann man auch einen Pokal dafür bekommen, aber weiß nicht. Hast du Gott auf diese Weise schon mal hinterfragt? Dass du von Gott erwartet hast, dass er die Dinge genauso erledigt, wie du es dir vorgestellt hast und dann ist es nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast und du hast Gott Vorwürfe gemacht? Okay, das passiert euch nicht, ganz bestimmt nicht. Aber bei mir ist es passiert. Ich bin der Taktik dieses Teufels einige Male auf den Leim gegangen. Ja, stürz dich herunter. Dann, Gott muss dich schützen. Schreib ihm vor, auf welche Weise er es zu tun hat. Schließlich hat er es verheißen. Und wenn es nicht so eintrifft, wie du es erwartet hast, dann hat der Teufel plötzlich ein Argument in der Hand, warum Gott doch nicht so vertrauenswürdig ist, nicht? Warum man sich auf Gottes Worte doch nicht so verlassen kann. Das ist für deinen Glauben eine tödliche Spirale nach unten, dieses Denken, ganz bestimmt. Wisst ihr, bei mir ist vieles, wirklich vieles in meinem Leben nicht so gelaufen, wie ich es erwartet hatte. Es gab gesundheitlich erbärmliche, schmerzhafte Zeiten, dann gab es einen Herzinfarkt, dann eine Bypass-OP und war, wo ist der Gott, der dich heilt, Hans-Werner? Wo? Es gab existenziell elende und ärmliche Zeiten. Wo ist da der Gott, der dich finanziell segnet? Es gab beruflich absolut demütigende und peinliche und erfolglose Zeiten. Du glaubst gar nicht, was Menschen alles zu dir sagen können, weil du keinen Job hast und auch keinen mehr bekommst. Wo ist der Gott, der möchte, dass du erfolgreich bist, weil dass es dir gut geht? Wo ist er? Der viel zu frühe Tod meines Vaters und alle familiären Konsequenzen, die sie daraus ergeben haben. Ich sage euch das alles, damit klar wird, also vorhin habe ich es euch gesagt, bitte nicht denken, ah, der arme Kerl und diesen. Nein, ich will bloß, dass ihr merkt, der will mir heute keinen Euro in die Tasche schwätzen. Da steckt das Leben dahinter. Es gab viele Situationen in meinem Leben, die mich extrem herausgefordert haben, aber nicht so sehr in meinem Glauben an Gott, sondern vielmehr in meiner Art, mein Leben zu betrachten und das, was mir widerfährt. Schaut mal, wir Menschen mögen Schmerzen nicht. Das liegt normalerweise in unserer Natur. Wir mögen Schmerzen nicht. Auch die Schmerzen nicht, die sich durch Umstände unseres Lebens ergeben. Und warum ist das so? Weil Gott uns so geschaffen hat. Schmerzen waren eigentlich im Paradies, nicht eingeplant. Gott wollte sie nicht. Denken wir wirklich, dass Gott nun genau das in unser Leben bringt, wo es kein Mittel dagegen gibt, um damit wirklich gut umzugehen? Glauben wir wirklich, dass Gott Schmerzen in unser Leben bringt, um etwas bei uns zu verändern? Ich habe das von Menschen schon so oft gehört, die mir ins Gesicht sagen, ja, Gott hat mir diese Krankheit oder das Geschenk, damit ich was... Ist es nicht vielmehr so, wie Paulus in Römer 2, Vers 4 sagt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wenn er dir was beibringen will, dass seine Güte kommt. Und deshalb müssen wir Schmerzen nicht mögen. Wir müssen nicht sagen, toll, mir tut alles weh, super. Nein, aber wir haben einen Gott. Und da ist ein Platz, zu dem wir mit unseren Schmerzen hingehen können. Wenn ich eins gelernt habe in all den schwierigen Situationen meines Lebens, dann war es dieses, Gottes Wesen verändert sich nicht. Und ich fand das spannend, als ich so die Bibel durchgelesen habe, am Ende vom Alten Testament und am Ende vom Neuen Testament weist Gott genau auf diese Sache dahin. Malachi 3,6, das Ende vom Alten Testament, sagt Gott, ich der Herr, und da steht Jahwe, der Gott des Bundes, ich, der Gott des Bundes, wandle mich nicht. Für alle, die sagen, im Neuen Testament haben wir einen anderen Gott, der ist viel lieber und so, ich wandle mich nicht. Und am Ende, Hebräer 13,8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und dann heißt es, ich und der Vater sind eins, Jesus und Gott. Das Wesen Gottes verändert sich nicht. Ich habe manches Mal gesagt, wenn du mich wirklich lieb hättest, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und Gott hat geantwortet, ich habe dich wirklich lieb. Warum lässt du es zu, dass deine Umstände meine Liebe in Frage stellen? Ich habe gelernt, dass meine Umstände nicht darüber entscheiden, wer Gott ist und was er tut. Sicher ist in meinem Leben nicht alles nach meinen Vorstellungen gelaufen, aber es ist auch nicht komplett aus dem Ruder gelaufen. Das war ja auch nicht so. Ich musste manchen Schmerz ertragen und manches, ja, aber dann schau dich doch um. Das gibt's auf der ganzen Welt. Terror, Krieg, Krankheit, Elend, alles, das gibt's, ja. Du kannst nicht hinstehen und sagen, oh, ich habe einen Tropfen, bin der Einzige, dem das widerfährt. Das stimmt ja gar nicht. Wir leben in einer unvollkommenen Welt, in der es einen Gott dieser Welt gibt. Der Teufel. Und der ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Aber all diese Dinge waren niemals dazu in der Lage, das Wesen Gottes zu verändern. Wenn also der Teufel kommt und dich fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Wenn er dich dazu führen möchte, deine tiefsten inneren Bedürfnisse durch rein äußerliche Dinge befriedigen zu wollen, wenn er dich in Lebensumstände bringt, die dich dazu bringen sollen, am Wesen Gottes und an seiner Liebe dazu zu zweifeln, dann lass dich bitte davon nicht ins Boxhorn jagen. Richte dich auf. Damit schließe ich. Richte dich auf. Vielleicht sogar trotzig. Ja? Manche können das richtig gut. Also richte dich auf und halt ihm entgegen, wenn er fragt, sollte Gott gesagt haben. Ja, er hat's gesagt. Und er steht zu seinem Wort. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Heißt im 4. Buch Mose. Möchtest du deine Bedürfnisse nicht lieber selbst befriedigen? Nein, das möchte ich nicht, denn nur Gott kann meine Bedürfnisse befriedigen. Denkst du wirklich, dass Gott dich lieb hat, wo er doch zulässt, dass du in solche Umstände gerätst? Ich weiß, dass Gott mich lieb hat. Ich lebe ja noch. Und wenn ich einmal nicht mehr lebe, das kann man eben so mit einem richtigen Lächeln ins Gesicht sagen, dann bin ich bei Gott. In Ewigkeit. Halleluja. Wow, das ist was. Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird dich auch in Zukunft freimachen. Lass dich deshalb von den falschen Gedanken des Teufels nicht aus der Bahn werfen. Du hast ein Fundament, auf dem dein Leben als Jünger fest verankert ist. Und auf diesem Fundament steht in großen Lettern, ganz großen, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das ist eine grandiose Zusage Gottes. Und die hat zu jeder Zeit und in jedem Fall ihre Gültigkeit. Amen.